Also der Film ist ja wie eine Oper. Also es gibt eine Ouvertüre mit einem Standbild und es gibt dann auch eine Intercession mit einem Standbild.
Die Erschaffung des Adam übrigens als Bild.
Genau, von Michelangelo. Das war das Teaserbild auf Instagram. Mhm.
All diese Geschichte ist eigentlich sehr schnell erzählt, obwohl sie sich unendlich viel Zeit nimmt. Und dann kommt es zu diesem Wagenrennen und ein neuer Film beginnt, meines Erachtens.
Ja. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Halleluja, Fabian. Frohe Ostern.
Frohe Ostern. First things first. Jesus Christus ist wahrhaft von den Toten auferstanden.
Er ist wahrhaft auferstanden.
Jetzt müssen wir so ein paar Sachen, von denen du auch noch gar nichts weißt.
Oh Mann, ja, ich wusste, die ich werde überrascht.
Die muss ich jetzt anmoderieren.
Muss ich die suchen, wie die Ostereier?
Zweiter wichtiger Punkt heute. Ja. Uwe. Alles Gute zum Geburtstag.
Ach, richtig.
Ja, wir hatten am 31. März 2018
18.
haben wir unsere erste Folge in den Äther geboxt.
Das war ja vor Corona.
Das war...
Ist das lange her.
Ja.
Wahnsinn.
So, 3 Jahre Popcorn-Pilger.
3 Jahre Popcorn-Pilger.
Wer hätte das gedacht? Ja. Ich hätte das damals... Doch, hätte ich gedacht. Ja.
Doch, ich auch, also ich wusste, dass wir genug Material haben für viele, viele Jahre großen Podcast-Spaß. Ja. Und nun ist es soweit. Gleich mit einer ganz besonderen Folge.
Und genau, mit einer Osterfolge.
Ja.
Ist doch super. Aber es war damals ja auch die Ostertage, mit denen wir angefangen haben.
Ja, waren wir dann noch kurz davor oder kurz danach? Nee, kurz nach Ostern.
Ja, wir haben, das war in der Karwoche, da haben wir so eine kurze Film-Exerzitien-Reihe gemacht mit ein paar Freunden.
Ja.
Die wollten aber auch nur die harten Filme gucken.
Mhm.
Königreich der Himmel war das.
Wir haben mit Splatter und Gore angefangen.
Und
Königreich der Himmel passt heute auch gut.
Ja, und der dritte Film war Jesus Christ Superstar, da waren wir dann nur noch zu zweit.
Ja, aber den mag ich ja immer noch sehr. Den würde ich auch jedes Jahr neu empfehlen.
Ja.
Aber nur das Original.
Aber heute haben wir weder das eine noch das andere.
Ja, aber trotzdem einen großen Klassiker, der auch mit beidem ein bisschen was zu tun hat.
Also wir reden ja heute über einen Film, der ist... Nein, bevor wir sagen, über welchen Film wir reden, muss ich noch etwas anderes sagen. Und zwar habe ich das ein bisschen... Während du dich ja in den Elfenbeinturm der Theologie zurückgezogen hast, bin ich ja in den sozialen Netzwerken unterwegs und promote nach besten Kräften... unseren Podcast über Instagram und ich weiß nicht was.
Ich bin dir auch, du weißt, dass ich dir dafür ewig dankbar bin.
Ja, gern geschehen.
Da schwang ein bisschen Vorwurf.
Und ich habe in der vergangenen Woche am Mittwochabend, also praktisch am Vorabend des Triduums, den Film angeteasert auf Instagram, den wir besprechen wollen, mit einem kleinen Quiz.
Aha.
Und tatsächlich hat eine Person
stark
den Film erraten. Es war nicht leicht. Es war nicht leicht. Martina.
Aha.
Herzliche Grüße.
Und
gehen raus. Herzliche Ostergrüße. Gratulation. Es gibt ein kleines Osterei von uns. Und zwar habe ich mir was überlegt. Uwe, in dem Film, über den wir heute sprechen, spielt Wasser eine große Rolle.
Allerdings.
Auch in der Liturgie der Osternacht spielt Wasser eine große Rolle. In christlichen Symbolsprache spielt Wasser eine große Rolle. Das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen.
Gründonnerstag.
Und es gibt eine Organisation, die sich dafür einsetzt, auf der ganzen Welt für Menschen sicheres und gesundes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung herzustellen. Und ich habe mir überlegt, Uwe, wir zwei machen eine Spende im Namen von Martina für diese Organisation.
Ja.
Ich,
Martina, freust du dich?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir das sagen dürfen oder ob das dann Werbung ist.
Ah, da bin ich mir nicht sicher. Aber wir versprechen an dieser Stelle österlich und feierlich, dass wir diese Spende tätigen werden.
Also nein, es gibt dann so eine schöne Urkunde, die wird ausgedruckt und die kriegt Martina nach Hause geschickt.
Dann geschickt.
Ich habe mir schon die Adresse geben lassen.
Toll.
Und dann weiß Martina, dass wir das Geld nicht versoffen haben, sondern in ihrem Sinne, hoffentlich in ihrem Sinne, aber in ihrem Namen für diese Organisation. Die sitzt in Hamburg auf St. Pauli.
Ah, ja.
Ja.
Ach, sehr schön. Schicken
und
wir gerne
die
was hin.
Setzt sich ein für, ja genau, die macht sowohl Bildungsmaßnahmen auf der Welt und stellt eben sichere Trinkwasserversorgung und sanitäre Grundversorgung.
Ja, für unsere Fans können wir aber sagen, dass wir versuchen, einen ähnlichen Betrag um die Ostertage auch zu versaufen. Aber wir werden diese Spende sehr gerne tätigen. Ich freue mich auch drauf. Das ist eine ganz tolle Idee, Fabian.
Finde ich auch.
Ja.
Ne? Und Martina, ich habe mir überlegt, wir machen sowas jetzt öfter.
Ostern. Machen, das finde ich gut, ja. Bin ich dabei, ja.
So. Also Martina, nochmal herzliche Ostergrüße von den Popcorn-Pilgern.
Wir Danke freuen fürs uns
immer
hören.
Von dir zu
Danke
hören.
Danke fürs Mitmachen.
So, und jetzt, genau. Es ist ein Film, in dem Wasser eine große Rolle spielt.
Ja.
Sollte man gar nicht meinen, weil dieser Film wird verknüpft, assoziiert mit dem wahrscheinlich berühmtesten Wagenrennen der Filmgeschichte.
Ich habe auch kurz gedacht, du wirst Martina einen Rennwagen, einen Streitwagen schenken.
Einen griechischen Wagen. Einen
griechischen Wagen. Wow.
Ja.
Der große Quatsch.
Er fährt einen griechischen Wagen, ja. Ja, über die historische Akkuratesse des Films können wir ja.
Oh, ich hatte überlegt, eine Liste zu machen, aber so weit reicht mein A4-Block zu Hause, nicht mein College-Block.
Also, und zwar hat dieser Film, über den wir heute reden, Uwe, du wirst es wissen, was gemeinsam mit Titanic und mit
und
Herr der Ringe, die Rückkehr
des
Königs.
11 Oscars.
Die elf magische 11 Oscar-Marke. Ja.
Und inflationsbereinigt bis heute einer der teuersten Filme der Filmgeschichte. Ja, nach wie vor.
Ja.
Ja. Ja. Inflationsbereinigt.
Aber man hat sich bei der ersten Verfilmung des Stoffs, ja noch ein Stummfilm.
Ja, es gab sogar zwei vorher schon.
Da sind viele Pferde zu Schanden gekommen.
Das war die zweite Verfilmung.
Und man hat sich
aus
dann bei der Verfilmung aus den 50er Jahren eben bemüht, da
Übrigens
auf
ist das
die Tiere
aufzupassen. Richtig, interessanterweise ist das eine der Initialzündungen, eines der Vorbilder gewesen, warum bis heute im Abspann steht, in diesem Film sind keine Tiere zu Schanden gekommen. Das war sehr wichtig, wegen der großen Kritik der Vorverfilmung das deutlich zu machen und zu bewerben. Und das hat sich bis heute zum Glück gehalten. Ja.
Genau.
Also, von welchem Film reden
jetzt
wir?
Haben wir immer, das haben wir immer noch nicht gesagt, welcher Film es ist.
Das berühmteste Wagenrennen der Filmgeschichte. Was kann das wohl sein?
Ben-Hur.
Wird ja wohl nicht Fast and Furious sein. Ja, Ben-Hur.
Ben-Hur. Ein Monumentalfilm, der für viele Menschen, ähnlich wie die 10 Gebote, auch mit Charlton Heston.
Ja.
Ja. Oder die größte Geschichte aller Zeiten.
Ja,
so, ne?
Nicht
also,
mit Charlton Heston.
Nicht
aber mit
Charlton
John Wayne.
Oder Quo Vadis auch.
Ja. Ja,
die gehören so ähnlich wie Sissi zu Weihnachten.
Kleopatra war auch so ein Monumentalfilm, aber eben keine biblische Geschichte.
Genau, ich rede jetzt von Monumentalfilmen, die ähnlich wie Sissi oder Stirb langsam zu Weihnachten gehören die Filme zu den K.O.s.
Ja,
die laufen dann gerne so auf ProSieben oder Kabel 1 im Fernsehen.
Klassiker der Sandalenfilme. Auch alle in der Zeitspanne von ungefähr 20 Jahren so entstanden. Und gehören eben zum Grundrepertoire dieser Tage, das stimmt. Und Ben-Hur, wer daran denkt, denkt eben an das Wagenrennen. Man denkt an die Geschichte des Falls und Wiederaufstiegs eines jüdischen adligen Kaufmanns. Übrigens mit einem ähnlichen Narrativ eine Weile wie Gladiator. Interessanterweise, Gladiator zitiert den Film.
Ich weiß, woran das liegt.
Ja.
Denn dieses Erzählschema, das wir hier haben von einem wohl saturierten, arrivierten Herrn, der sich eigentlich um nicht viel Sorgen machen muss, dann unverschuldet in die Krise gerät, in die Fremde verschleppt wird, Frondienst leistet und sich dann durch Glück und eigenen
Als
Fleiß
ein anderer zurückkommt.
Ja, sich erstmal hocharbeitet und praktisch in den Reihen des eigentlichen Feindes Karriere macht und dann wieder zurückkommt, ist ein Erzählschema, das wir aus der Josefsgeschichte kennen, das wir aus der Mosesgeschichte kennen, das wir sogar
natürlich.
Aus Europa kennen, also die Legende, die mit dem Arminius, wir haben ja schon über Barbaren gesprochen, über die Serie, dass wir bei Arminius, also Hermann dem Cherusker, auch kennen.
Ja.
Ja. Also es gibt hier, wie man könnte sagen, so eine anthropologische Konstante, da ist jemand, der kommt in die Krise, also im Fall von Ben-Hur, landet er als Sklave auf den Galeeren. Schon mal eine Ungenauigkeit, weil Galeerensklaven gab es in Rom nicht.
Richtig, das ist dann eine neuzeitliche Erfindung. Die neuzeitlichen Galeeren im Mittelmeer, die hatten Sklaven.
Und dann als Adoptivsohn eines Konsuls Großkarriere macht.
Ja. Ja, damit hast du eigentlich den größten Teil des Films auch schon erklärt. Ja,
zumindest die erste Hälfte.
Es sind 3 Stunden 40 Minuten. Und das Gros dieses Films ist genau diese Geschichte des unverschuldeten Falls. Initialmoment dabei finde ich nicht unerwähnenswert für einen Film aus den 50ern, dass diese innige Männerfreundschaft, die auch sehr ja fast romantisch aufgeladen, steht am Anfang. Und gleich das Erste, was Messala, der Freund Ben Hurs, der dort kommt, dieser Römer, der als Kind mit ihm aufgewachsen ist, die als Kinder Freunde waren, dann war er in Rom, kommt zurück, so viel. Und die treffen sich wieder und das Erste, was sie erwähnen, ist verschmähte Liebe. Niemand möchte zurückgewiesen werden. Das sagt er ihm, ne, und bezieht das auf Rom. Und die beiden geraten ja aneinander, weil genau das passiert. Messala hat eine Vorstellung dieser Freundschaft, die ihm auch hilft, seine politischen Ziele zu erreichen. Und Ben-Hur muss ihn zurückweisen. Judah Ben-Hur weist ihn zurück. Und das ist ein radikaler Bruch. Das ist wie eine enttäuschte, zurückgewiesene Liebe, die das Bedürfnis hat, das Gegenüber zu verletzen. Und dieses Bedürfnis des gegenseitigen Verletzens, wobei bei Judah Ben-Hur das erst im Laufe der Zeit zunimmt, wegen seiner eigenen Verletzung und dann auch nicht mehr viel übrig bleibt, als ich möchte jetzt auch zurückverletzen. Und dieses Gefühl bleibt unbefriedigt. Das ist ein Tenor des ganzen Films bis zum Schluss. Das ist der Grund für diesen Fall und für dieses Entfremden von allen Werten. Das können wir bei ihm beobachten. Außer dem Wert, sich durchzubeißen. Die ganze Geschichte, die dann kommt, ja, dass er in Rom eigentlich ein Römer wird, er wird adoptiert von einem römischen Konsul sogar, später wird er römischer Bürger, das ist übrigens noch eine Ungenauigkeit, also wenn der Konsul ihn adoptiert, kriegt er nicht später erst das Bürgerrecht und ist das durch, ne? Dann ist er trägt ja auch noch die Senatorenrobe, taucht bei Messala wieder auf nach all den Jahren auf Galeeren und als Wagenlenker in Rom und kommt dann zurück und so. All diese Geschichte ist eigentlich sehr schnell erzählt, obwohl sie sich unendlich viel Zeit nimmt. Und dann kommt es zu diesem Wagenrennen und ein neuer Film beginnt, meines Erachtens.
Ja, so. Da ist auch eine Pause.
Ja.
Also der Film ist ja wie eine Oper, also es ist eine Ouvertüre vorneweg.
Auch eine Gemeinsamkeit mit Königreich der Himmel, der in seiner Langfassung das genauso gestaltet.
Ja,
was ja nicht untypisch für diese Monumentalfilme.
Ja, also zum Beispiel die 10 Gebote.
Ja.
Ja auch, von Cecil DeMille.
Ja.
Also es gibt eine Ouvertüre mit einem Standbild und es gibt dann auch eine Intercession mit einem Standbild.
Die Erschaffung des Adam übrigens als Bild.
Genau, dahinter. Von Michelangelo. Ja. Das war das Teaserbild auf Instagram.
Mhm. Das hat das, also Martina, nicht schlecht. Mhm. Nicht schlecht.
Mhm. Und genau, es beginnt ein neuer Film, denn Ben-Hur ist ja verwoben oder das Schicksal von Ben-Hur ist so verwoben, punktuell begegnen sie sich mit dem Leben und Leiden von Jesus Christus.
Ja.
Also der Film beginnt ja auch mit der Geburtsszene in Bethlehem und endet mit der Kreuzigung. Also eigentlich macht er kurz vor dem, was wir heute feiern, so Halt. Aber ich glaube, es ist doch, man kann doch über Ostern sprechen mit dem Film, auch wenn es kein, das Osterereignis in der Form jetzt nicht gezeigt wird, aber es wird doch, glaube ich, symbolschwer angedeutet und dargestellt. Dieser Regen, da sind wir wieder beim Wasser, das mit dem Blut vermischt, alles das Land
befruchtet,
das Land reinwäscht, ja. Das ist ja die...
Und siehe auch, die Krankheit der Frau,
die Krankheit, der Aussatz ist abgewaschen und das ist ja ein Selbstbezug zu einem Zitat, das Ben-Hur sagt, wir sind erst wieder gesund, wenn das Land reingewaschen ist mit unserem Blut. Ja. Wenn wir hier die Römer vertrieben haben. Und das wieder am Ende aufgegriffen wird und das Blut mit dem Regenwasser das Land.
Ist auch Beginn der Jüngerschaft aller, ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch taufen mit seinem Blut. Und damit beginnt die Annahme dieser Botschaft. Das Bild im Film ist natürlich eindeutig, wie du sagst. Und einer der Abschlusssätze ist dann auch bezeichnet, er hat mir das Schwert aus der Hand genommen.
Mhm.
Mit diesem Tod, er hat mir das Schwert aus der Hand genommen. Damit beginnt etwas, was ich meine, hinter einer relativ, Verzeihung, sagen wir mal, einfachen moralischen Botschaft, als eine vielleicht eher noch versteckte Botschaft dieses Filmes sehe. Nämlich die zivilisierende Kraft der Religion in einer Gesellschaft. Am Anfang steht Rom als der Fremdbesatzer und auch ein bisschen immer als das, was nie so richtig akzeptiert wird. Insofern kann man sagen, historisch okay, das ist ja so geblieben bis zu den großen Aufständen, die dann im spätesten 2. Jahrhundert, im Bar Kochba-Aufstand war dann Schluss. So, und dann haben die Römer gesagt, aus. Ja, also, und das ist übrigens auch der Beginn der Diaspora des Judentums, das eigentlich erst mit der Staatsgründung Israel dann zu einem Ende kommt wieder. Also diese Fremdherrschaft hat sich nie ausgesöhnt. Vielleicht im Persönlichen, und das machen Marsala und Ben-Hur ja, deuten ja so an, auf der persönlichen Ebene hätte es gehen können. Aber eigentlich stehen den ganzen Filmen Systeme gegenüber. Marsala sagt das auch, man muss eine Idee, wenn man sie besiegen will, muss man eine andere Idee gegenüberstellen. So, und hier ist die Idee des Volkspatriotismus, des Judentums, das daran festhält, Gott war mit uns und wir sind vielleicht klein, aber bisher hat er uns immer rausgeboxt, das macht er auch wieder, gegen die Idee, wir sind das große Imperium, das der Welt Frieden und Zivilisation bringt. Ja, mit der Spitze des Pilum und des Gladius voran, aber es funktioniert ja. Und auch wir haben einen großen Gott an der Spitze, nämlich den Kaiser. So, also der göttliche Kaiser, in dem Fall war das Tiberius, der zweite Kaiser, dieser Kaiserzeit in Rom. Und er macht ja auch alles, was eigentlich so ein Gott tut, nämlich Gnade zeigen, was eigentlich ein Punkt ist, von dem Ben-Hur ja profitiert. Also er kommt immer wieder in Kontakt damit, dass das, was Messala über Rom sagt, auch nicht unwahr ist. Also es ist große Zivilisation, es ist auch Frieden und Schönheit, es ist auch Vergebung und auch dieser persönliche Kontakt zu diesem Konsul, den er mit Milde und Gnade gegenseitiger zu einem Freund, ja einem Vater, also zu Familie machen konnte. Ben-Hur widerlegt sich immer selber in seiner Behauptung, Rom sei eigentlich das Böse, ja, die böse Pest, die über die Völker kommt, und wenn Rom untergeht, dann werden alle Völker jubeln. Auch historisch gesehen kann man das nicht behaupten. Es war eher ein großer Schock, eigentlich einer, der bis heute nachhallt, dass so etwas wie Rom untergehen konnte. Und er wird damit nicht nur nicht warm, sondern zum einen ist er als Wanderer zwischen diesen Welten nie so ganz im Judentum angekommen oder geblieben, weil er das in seiner Radikalität auch nicht bereit war mitzutragen, war dann immer doch noch die Nähe zu Personen aus dem Römischen, aus dem Besatzungstum. Und dann andererseits ist er Römer geworden, hat das aber nie angenommen oder für sich dann auch wirklich zugegeben. Ja, er hat diesen Ring getragen aus Respekt wegen einer Person. Er hat die Senatorenrobe getragen, um einem anderen Römer zu zeigen, pass mal auf, nicht mit mir. Aber er hat von sich nie annehmen können, weißt du, wenn ich mich ehrlich mache, bin ich eigentlich schon Römer. So, und ich zeige, eigentlich bin ich das lebende Symbol, dass es beides zusammen ginge. Es ginge in Frieden. Aber diese persönliche Verletzung und diese Kränkung bleibt ein Motiv des Ablehnens von allem außer Gewalt, damit ich irgendwie über meine Verletzung hinauskomme. Ich muss Gewalt anwenden, um meinen eigenen Schmerz sozusagen zu übertönen. Und das, was ich dann meine, was die Botschaft dieses Films sein kann, diese Auseinandersetzung mit dieser anderen Idee, so wird das, was Jesus tut und predigt, ja in dem Film immer bezeichnet, diese neue und andere Idee, zeigt, wenn du nicht trotz allem hinter dem noch einen Bezug zu einer höheren friedensgarantierenden und schaffenden Kraft, die sich zurücknimmt und nicht qua ihrer Macht, sondern ihrer Mildtätigkeit, ihrer Bereitschaft, sich hinzugeben für andere, wenn du das nicht hinter deiner Idee von Gesellschaft hast, dann wird sie nicht dauerhaft sein können und nicht von Frieden sein können. Erst wenn er das, als er das annimmt, dieses sich das Schwert aus der Hand nehmen lassen, kann er Frieden finden und kann auch wieder in einer Gesellschaft leben, in der er bis zu seiner Verletzung gelebt hat.
Dann mache ich jetzt noch einen zeitkritischen Zwischeneinschub.
Da gibt es reichlich
was. Ben-Hur, also Charlton Heston als Ben-Hur, lässt sich von dem Gekreuzigten
out of his cold dead
das Schwert aus der Hand nehmen, während er in seiner Position als Vorsitzender der National Rifle Organization sagt, from my cold dead hands.
Großartig in Fahrenheit 9/11, einer Dokumentation. Oder war das nicht Bowling for Columbine?
Ja, da war es. Ja, richtig. Da war es. Aber das sei nur am Rande gesagt.
Ja.
So, jetzt hast du hier ausführlich und lange über die zivilisatorische Kraft der Religion gesprochen. Lass uns nochmal zurückkommen zu der Verknüpfung der Handlung um Ben-Hur und seiner Familie zu der biblischen Geschichte um Jesus Christus.
Ja.
Was natürlich sofort auffällt, augenfällig ist, Jesus ist gar nicht direkt immer zu sehen, immer nur so von hinten oder von der Seite so.
Ja, man weiß auch schön.
Genau, man weiß sofort, wer er ist, weil, und ich denke dann immer, es gibt ja in Bonn in der St. Remigius-Kirche diese Nazarener-Altarbilder, und das ist genau.
Das ist er.
Und das ist ich finde das immer faszinierend, aber auch das jetzt nur am Rande gesagt, wie auch das 19. Jahrhundert mit seiner Bildsprache bis, so ja, hier, bis ja. 1959, ja. aber im Grunde ja bis heute nachwirkt, da diese schöne Wasserwelle und das Haar glänzt in der Sonne. So, ja, also es ist natürlich der europäische Hochglanz Jesus, der leicht verkitscht so daherkommt. Gut, 1959 war das wahrscheinlich. Aber es führt eben dazu, dass selbst von hinten eben Jesus so eine Bildmarke ist. Ja? Klar. Oder eben, wenn man es dann religiös sagt, eben eine so ikonisch, also so eine Ikone ist, dass man das Gesicht gar nicht zeigen muss und man weiß sofort, wer es ist. So, der taucht da an ein paar Stellen, verknüpft sich, begegnen sich der Lebensweg von Juda ben Hur und der Lebensweg von Jesus Christus.
Ja.
Weshalb der Film ja auch so einen etwas seltsam anmutenden Untertitel hat.
A Tale of the Christ.
Und man denkt sich so, hey, was meint er
jetzt? Ja, richtig. Ja? Das war auch die Frage, warum heißt er so? Das habe ich den ganzen Film versucht rauszufinden. Ja.
Und das ist halt auch etwas, was sich so im letzten Drittel oder in der letzten Hälfte auch erst dann zeigt. Also wenn dieser Höhepunkt, der Höhepunkt mit dem Wagenrennen und dem Tod Messalas, ist diese Handlung irgendwie abgeschlossen.
Andere Filme hätten hier Schluss gemacht.
Und dann entwickelt sich eigentlich das, was aus unserer Sicht ja das Spannende ist. Ja. Wie geht Ben-Hur jetzt damit um, dass seine Mutter, seine Schwester erst für tot geglaubt, dann erfährt er, sie haben Aussatz und sind eben ausgestoßen, haben den sozialen Tod erlitten. Ja, also auch hier diese Anlehnung an die alttestamentarische Vorstellung des Todes als eben nicht die Beendigung des Lebens, sondern der Tod ist ein dynamisches Ereignis und kann einen auch schon als Lebenden ereilen, zum Beispiel durch eine schwere Krankheit wie Lepra.
Deshalb ist ja die Höhle, in der er dann seine Schwester sucht, auch sehr dargestellt wie die Vorstellung antiker Unterwelt. Also er ist dann schon in einem Totenreich. Genau. Deshalb, er spricht ja auch immer davon, lebendig begraben. Ja, und das ist eben nur noch ein Harren und ein Schwinden, genau wie das bei den Aussätzigen da dargestellt ist. Ja.
Und jetzt ist der Kritikpunkt, also ich darf mal was zitieren.
Bitte.
Vom Deutschen Filmdienst nach dem Lexikon des Fantasy-Films, 650 Filme von 1900 bis 1986. Ronald M. Hahn und et al. Zitat. In die Atmosphäre eines technisch entfesselten Spektakulums, das an Superlativen alles bisher Gedrehte zurücklässt, lassen sich die Geheimnisse des Glaubens und der Herzensbindung nicht hineintragen, auch wenn formales Bemühen und bewundernswerte Fertigkeit am Werk sind. So wird, was sich im Erfolgsroman, also der Vorlage zu dem Film, des Erfolgsroman des amerikanischen Autors Lev Wallace, noch als religiöse Gefühlsbewegung bescheidet, im Bestseller-Filmvorhaben zum überdimensionalen Effekt gesteigert.
Mhm. Kommt nicht so gut weg.
Ja, aber es ist ja natürlich verständlich, dass wenn man einen Stoff verarbeiten will, der etwas mit Herzensbindung zu tun hat und gleichzeitig einen Monumentalfilm dreht mit viel Tram-Tram und Getöse, das kann nicht funktionieren. Also eines von beiden wird dahinter zurückbleiben.
Ja, und was ist in Erinnerung geblieben? Das Wagenrennen.
Das Wagenrennen, genau. So. Weshalb dann eben heute dieser Untertitel so befremdlich ist und denkt, hä, ich dachte, hier geht es um Wagenrennen.
Ja, tut es ja auch. Cool, Galeere, da denkst du dran, wie er da in der Galeere sitzt und an das Wagenrennen denkst du und an Charlton Heston, der aussieht wie aus einem Marmorblock gelutscht und das ist von Ben-Hur im Kopf geblieben. Und wenn du dir die Trailer der Neuverfilmungen, gab ja jetzt zwei Neuverfilmungen nach 2000, einmal als Serie, einmal als so Hollywood-Film, die Trailer zeigen nur diese Szenen. Sind auch nicht erfolgreich gewesen, zu Recht finde ich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und wenn wir mit der heutigen Brille uns diese Szenen aus dem letzten Drittel anschauen, zum Teil wieder die aussätzige Mutter und Schwester dann auf einmal von Gefühlen ergriffen sind, und das ist für uns schon nicht leicht zu gucken, auch als religiöse Menschen.
Und ich habe mir gedacht,
so, und das braucht dann, ach so, ich brauche jetzt also, dass da irgendwie so ein Gefühl vom Himmel fällt, damit ich ein Verhältnis dazu habe oder wie.
Und das ist natürlich, also der Film dauert über 3 Stunden und für jemanden, der, ich sag jetzt mal was böse, 30 Sekunden Instagram-Stories gewohnt ist.
Ja.
Der guckt sich diesen Film nicht an. Also ich würde mal interessieren, wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Film tatsächlich mal in Gänze durchgeguckt
die
haben.
Die 3 Stunden, 40 Minuten, die hast du doch. Ganz im Ernst. In der Zeit guckt man sich auch ganz viele Insta-Stories an.
Ich muss sagen, ich fand es echt am Schluss, es war hart. Also es war wirklich, also es tut fast körperlich, also es ist schon,
Als das Wagenrennen rum war, dachte ich, na jetzt ist er ja gleich rum, ne? Und dann hatte ich noch eine Stunde 20. Aber gut, okay. Ja, zugegeben, auch der Wallace, das ist ja der den Roman geschrieben hat, der hat das in seiner eigenen religiösen Verzückung geschrieben. Das kannst du eigentlich für so eine Geschichte nicht übel nehmen. Ich will mal die Parallele zu Die Hütte ziehen. Das ist ja ähnlich voraussetzungsreich, was die Gefühlswelt angeht. Also du musst schon mit einer gewissen Gefühl für und mit Gott musst du das gucken, um den Autoren zuzustimmen. So, wenn du das nicht kannst, dann wird das schmachtig und auch kitschig. Ja, das ist korrekt. Aber wir sind hier ja an der
Zeit.
Aber
Uwe, es ist auch für jemanden, der dem Autor zustimmen möchte, kitschig und schmachtig.
Ja, nur 10 Jahre später kommt das Original von Jesus Christ Superstar. So, da ist meine Brücke. Kommt das Original von Jesus Christ Superstar, was damals für die Bühne nicht genommen wurde. Und man musste es dann verfilmen, auch in der Wüste. Und man sieht noch so an der Art, wie die Kostüme gestaltet waren, dass diese Art, Filme zu gestalten, noch ein bisschen mit rübergeschwappt ist. Aber es ist plötzlich eine ganz andere Geschichte. Das ist eben nicht gefühlsduselig mit, ach, und dann kommt der Herr und schmeißt dann mir ein Gefühl aufs Herz und dann bombs geht das auf und alles ist dann schön, sondern das bleibt dann offen und ist auch schwer zu ertragen. Also es macht hier, obwohl beide eine Fassung der schönsten Geschichte der Welt, um mal einen anderen, oder der größten Geschichte der Welt, um mal einen anderen Film zu nennen, auftun, kommt langsam, in den 50ern noch nicht, aber langsam dann danach die Zeit, wo man den Zuschauerinnen und Zuschauern was zutraut. Das ist hier noch nicht der Fall. Mhm. Ja, auch das, was die vordergründige Moralgeschichte ist, das bringst du deinen Kindern bei, als Grundwissen, Verzeihung.
Ja.
Deshalb die größere Geschichte dahinter, und das kann man aus der Position eines Amerika aus den 50ern zugestehen, auch wenn die das vielleicht nicht bewusst gemacht haben, war zu zeigen, Glaube und Staat und Zivilisation, das muss zusammengehen, damit wir eine erfolgreiche Zukunft haben. Das ist eine Botschaft, die eigentlich nicht so offensichtlich, aber doch die ganze Zeit dahinter steht. Wir sind dieses große, sich mit Juda versöhnende Rom, und wenn dann der Glaube noch dazukommt, dann wird das was Gutes. Übrigens hier Empfehlung Karen Armstrong, Im Namen Gottes, das versucht so ein bisschen die Zivilisationsgeschichte der Religion aufzumachen, würde ich dann sehr empfehlen. Und dann Ben-Hur nochmal gucken. Ja, muss man nicht teilen. Ist ein sehr westlicher Film.
Mhm. Bisschen zur Darstellung des Jesus.
Ja. Vor einer sozusagen neuen Aufklärung, die auch selbstkritisch sein kann. Selbstkritisch ist dieser Film nicht.
Nein. Uwe, mach mal einen Sack zu.
Ja, ich gucke ihn trotzdem ganz gerne.
Ja. Darf man ja auch.
Ja. So. Ja. Ich muss mir die Neuverfilmung nur noch mal angucken und oh je.
Nein, warum?
Ja, na, damit ich weiß, was ich auch nicht
mag. Man hat übrigens, auch das lässt sich ja bei Wikipedia nachlesen,
ja.
1959... als die Verfilmung eben mit Charlton Heston in die Kinos kam, die Verfilmung aus den 20er Jahren immer noch so für konkurrenzfähig gehalten, dass man versucht hat, alle Kopien, die es dazu gibt, aufzutreiben und zu vernichten.
Ach ja, siehst du, das hat man früher so gemacht.
Dem eigenen Braten noch nicht so ganz getraut.
Ja, ach je. Ja, es war noch nicht so schlimm wie Kleopatra. Ja. Ne?
Uwe, nochmal, frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Und bis zum nächsten Mal. Und dann geht's weiter mit unserer Reihe. Mir wurde zurückgemeldet als Feedback, wir haben uns missverständlich ausgedrückt.
Oh!
Also wir haben gesagt beim letzten Mal, wir machen eine Pause von unserer Reihe über die 7 Todsünden, weil wir jetzt eine Osterfolge machen.
Ja.
Und es wurde so verstanden von Einzelnen, es tut mir furchtbar leid, dass wir heute an Ostersonntag eine Pause machen würden.
Ei, na dann,
nein, aber
hoffentlich
wir sind,
entdecken die voll Freude bald, dass es doch eine Folge gibt.
Ja. Es gibt eine Folge und in 2 Wochen geht es weiter
mit
den 7 Todsünden.
Ja, freuen wir uns auch drauf.
Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns schreibt. Schreibt uns auf Instagram. Ihr seht, man hat da sogar was von. Ja. Ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt vielleicht mal häufiger.
Ja? So bald gibt es auch T-Shirts.
Merch gibt es.
Ja.
Schreibt uns auf Facebook, wenn es denn sein muss, wenn ihr da noch seid. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen, www.popcornpilger.de. Da findet ihr alle Informationen. Da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Lasst uns Kommentare da auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Folgt uns. Das hilft uns allen und hilft euch letztlich auch, wenn wir unsere Reichweite erhöhen.
Das war salbungsvoll und schön. Ja.
In diesem Sinne, ein gesegnetes Osterfest. Jetzt zum dritten Mal.
Die Popcorn-Pilger. Ein Podcast des katholischen Bildungswerks. Produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.